Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Reihe BWL und Controlling Studium. Und zwar heute zur dritten Folge aus unserer Reihe Bilanzen, in der wir uns mit dem Ansatz, dem Ausweis und der Bewertung von Bilanzpositionen näher beschäftigen wollen. Um eine Bilanz zu erstellen, sind grundsätzlich drei Fragen zu jeder potenziellen Position auf der Aktiv- und Passivseite zu stellen. Wir sprechen dann vom sogenannten Dreiklang. Erstens, ist die betroffene Position überhaupt in die Bilanz aufzunehmen? Wir sprechen dann vom Ansatz. Zweitens, an welcher Stelle innerhalb der Bilanz ist die Position aufzunehmen? Wir sprechen dann vom Ausweis. Und drittens, mit welchem Betrag ist die Position zu erfassen? Wir sprechen dann von der Bewertung. Die drei Fragen nach dem Ansatz, dem Ausweis sowie der Bewertung sind nicht pauschal zu beantworten, sondern für viele potenzielle Bilanzpositionen sehr spezifisch ausgestaltet. Die Beantwortung dieser Fragen für bestimmte Entitäten stellt einen erheblichen Teil der Herausforderungen dar, mit denen es ein Jahresabschlussersteller zu tun hat. Wollen wir uns zunächst einmal den Ansatz von Bilanzpositionen näher anschauen. Welche Positionen grundsätzlich aufzunehmen sind, wurde bereits bei den rechtlichen Grundlagen des Jahresabschlusses erläutert. Hier ist insbesondere § 247 Handelsgesetzbuch relevant, in dem die Kategorien aufzunehmender Positionen festgelegt sind. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass alle Positionen der Bilanzgliederung gemäß § 266 HGB grundsätzlich bilanzierbar sind. Als zusätzliches Kriterium kommt hinzu, dass die Position auch dem bilanzierenden Unternehmen zuzurechnen ist. Die Frage der Zurechnungsfähigkeit stellt sich vor allem bei Gegenständen, die rechtlich nicht dem Unternehmen gehören, aber von diesem genutzt werden. Hier können zum Beispiel Miete, Leasing und Pacht oder Lieferung unter Eigentumsvorbehalt genannt werden. Aber auch die Trennung von Unternehmung und Unternehmer bei Personengesellschaften kann zu Schwierigkeiten führen. Sollte beispielsweise ein Auto, das vom Inhaber sowohl privat als auch geschäftlich genutzt wird, in die Geschäftsbilanz aufgenommen werden oder nicht? Sollte hier gegebenenfalls unterschieden werden, in welchem Umfang die private gegenüber der geschäftlichen Nutzung besteht? Ebenfalls wurden bereits einige Positionen genannt, bei denen trotz grundsätzlicher Aktivierbarkeit an anderer Stelle die Aktivierung freigestellt oder sogar verboten wird. Ist eine Entität grundsätzlich in die Bilanz aufnehmbar, so wird diese Eigenschaft als Bilanzierungsfähigkeit bezeichnet. Muss der Gegenstand bilanziert werden, spricht man von Bilanzierungspflicht. Hat man dem Gesetz nach die Wahl, ob ein Gegenstand angesetzt wird, spricht man von Bilanzierungswahlrecht. Darf der Gegenstand nicht in die Bilanz aufgenommen werden, handelt es sich um ein Bilanzierungsverbot. Für Positionen der Aktiv- und Passivseite werden analoge Begriffe verwendet. Das wollen wir noch einmal näher betrachten. Wenn eine Entität grundsätzlich aufgenommen werden kann, dann sprechen wir allgemein von Bilanzierungsfähigkeit, auf der Aktivseite von Aktivierungsfähigkeit und auf der Passivseite von Passivierungsfähigkeit. Wenn eine Entität aufgenommen werden muss, dann sprechen wir allgemein von Bilanzierungspflicht, auf der Aktivseite von Aktivierungspflicht und auf der Passivseite von Passivierungspflicht. Wenn eine Entität aufgenommen werden darf, sprechen wir allgemein von Bilanzierungswahlrecht, auf der Aktivseite von Aktivierungswahlrecht und auf der Passivseite von Passivierungswahlrecht. Wenn eine Entität nicht aufgenommen werden darf, dann sprechen wir allgemein von Bilanzierungsverbot, auf der Aktivseite von Aktivierungsverbot und auf der Passivseite von Passivierungsverbot. Kommen wir nun zum Ausweis von Bilanzpositionen. Steht fest, dass eine bestimmte Position aufgenommen wird, ist festzulegen, an welcher Stelle der Bilanz diese aufgenommen wird und wie diese auszuweisen ist. Hierbei handelt es sich um die zweite der eingangs aufgeworfenen Fragen. Betrachtet man § 266 HGB für Kapitalgesellschaften, erscheint dieser Ausweis in vielen Fällen selbstverständlich zu sein. Beispielsweise ist eine technische Maschine auf der Aktivseite im Anlagevermögen unter den Sachanlagen als technische Anlagen und Maschinen auszuweisen. Handelt es sich jedoch um ein Unternehmen, das entsprechende technische Anlagen produziert und verkauft, könnten diese ebenfalls unter dem Umlaufvermögen, Vorräte, fertige Erzeugnisse und Waren bilanziert werden. Hier wäre materiell entscheidend, wozu die betreffende Maschine dient. Soll sie dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen, so ist sie im Anlagevermögen anzusetzen. Ist sie für den Verkauf bestimmt, so muss sie im Umlaufvermögen angesetzt werden. Kommen wir nun zur dritten Frage der Bewertung von Bilanzpositionen. Wurde festgestellt, dass eine Position aufzunehmen ist und an welcher Stelle diese in der Bilanz stehen muss, ist abschließend zu klären, mit welchem Betrag die Position aufzunehmen ist. Im HGB wird sich mit den Bewertungsvorschriften insbesondere in den Paragraphen 252 folgende HGB für alle Kaufleute und für Konzerne zusätzlich in den Paragraphen 308 folgende HGB befasst. Das Handelsgesetzbuch nennt hierbei in Paragraph 252 einige allgemeine Bewertungsgrundsätze, denen der Bilanzierende Folge leisten muss. Bei dem Begriff Grundsatz ist jedoch zu beachten, dass es Spezialfälle geben kann, bei denen die Grundsätze nicht sinnvoll anzuwenden sind. Für diesen Fall erlaubt der Gesetzgeber explizit, von den Grundsätzen abzuweichen, fordert aber im Gegenzug, dass eine Abweichung von den Bewertungsgrundsätzen nur in Ausnahmefällen geschehen darf und diese Ausnahmefälle begründet sein müssen. Folgende Grundsätze sind im Handelsgesetzbuch kodifiziert. Erstens, Grundsatz der Bilanzidentität. Die Werte in der Eröffnungsbilanz dürfen sich von den Werten der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres nicht unterscheiden. Der Grundsatz der Bilanzidentität besagt somit Folgendes. Es dürfen auf dem Weg von der Schlussbilanz zur Eröffnungsbilanz keine Werte verloren gehen oder neu geschaffen werden, auch wenn zum Beispiel Erkenntnisse vorliegen, dass ein Gegenstand in der Schlussbilanz zum Beispiel aus Unwissenheit falsch bewertet wurde. Zweitens, Grundsatz der Unternehmensfortführung. Es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen weiter fortgeführt wird, soweit keine tatsächlichen oder rechtlichen Umstände dagegen sprechen. Der Grundsatz der Unternehmensfortführung ist aus dem angloamerikanischen Bereich unter dem Schlagwort Going Concern bekannt. Wertansätze können unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob das Unternehmen weiter fortbesteht oder zerschlagen wird. Ein Beispiel kann eine Spezialmaschine sein, die nur von dem betrachteten Unternehmen sinnvoll genutzt werden kann. Würde das Unternehmen zerschlagen, so fände sich für diese Maschine wohl kaum ein Abnehmer, der diese kaufen würde. Der Wert der Maschine wäre nur noch der Schrottpreis, den ein Metallverwerter zahlen würde. Dieser wäre jedoch deutlich geringer als der Wert der Maschine für das Unternehmen, das die Maschine zum Beispiel zur Herstellung ihrer Produkte unbedingt benötigt. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das Unternehmen fortgeführt wird, sodass es nicht zu einer Unterbewertung von Vermögensgegenständen kommt. Diese kann gegebenenfalls vom Unternehmen angestrebt werden, da eine solche mit höheren Abschreibungen und einem damit verbundenen geringeren Gewinn einhergeht. Ein geringerer Gewinn kann gegebenenfalls gewünscht werden, da dieser eine geringere Ausschüttung an die Anteilseigner sowie eine geringere Steuerzahlung an den Fiskus begründen kann und entsprechend weniger liquide Mittel dem Unternehmen entzogen werden. Drittens und viertens, Grundsätze der Einzelbewertung und der Stichtagsbezogenheit. Alle Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln und zum Abschlussstichtag zu bewerten. In dieser Gesetzesstelle des Handelsgesetzbuches werden zwei Prinzipien kodifiziert. Zum einen der Grundsatz der Einzelbewertung, das heißt, jeder Vermögensgegenstand und jede Verbindlichkeit soll als eigene Objekte bewertet werden. Und zum anderen der Grundsatz der Stichtagsbezogenheit. Hierbei geht es darum, dass nicht der Wert zu einem beliebigen Tag im Geschäftsjahr angesetzt wird, sondern nur der, der am Abschlussstichtag vorhanden ist. Der Grundsatz der Einzelbewertung ist jedoch nicht unproblematisch, sodass es hier deutliche Ausnahmen vom Grundsatz gibt. Zu nennen sind hier beispielsweise flüssige oder gasförmige Vermögenspositionen oder sehr kleinteilige, dafür in Massen vorkommende gleichartige Gegenstände, wie zum Beispiel Sand oder Getreide. Der Grundsatz suggeriert, dass es am Abschlussstichtag nur einen bestimmten Wert gibt. Das ist jedoch in der Regel nicht der Fall. So werden sich Preise unterscheiden, je nachdem, ob man das zu bewertende Objekt am Absatzmarkt verkauft oder am Beschaffungsmarkt beschafft. Die konkrete Ermittlung des sogenannten beizulegenden Wertes für eine Aktiv- oder Passivposition ist nicht immer trivial und wird erst im weiteren Verlauf der Reihe bei den entsprechenden Aktiv- und Passivpositionen konkretisiert. Das Problem der Einzelbewertung tritt aber noch an anderer Stelle auf, an der verschiedene Komponenten zu einer übergeordneten Einheit zusammengefasst werden. So könnte für den Bilanzierenden ein PC ein eigener Vermögensgegenstand sein, oder er könnte die einzelnen Komponenten wie Gehäuse, Motherboard oder Festplatte als eigene Vermögensgegenstände werten. Die Komponenten könnten gegebenenfalls noch weiter unterteilt werden. Das Motherboard besteht aus der Platine, dem Prozessor und gegebenenfalls Speicher und Lüfter. Dass eine immer feinere Untergliederung in die einzelnen Vermögensbestandteile für die Erstellung der Bilanz nicht unbedingt sinnvoll ist, erscheint offensichtlich. Diese Diskrepanz von dem Grundsatz der Einzelbewertung und der faktischen Unmöglichkeit zur Einzelbewertung bestimmter Bilanzpositionen ist auch dem Gesetzgeber bewusst, weshalb er direkt im Gesetzestext bereits Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung erlaubt. So sind für viele Fälle, wie sie in den vorgenannten Beispielen vorkommen, sogenannte Bewertungsvereinfachungsverfahren vorgesehen. § 240 HGB erlaubt es bei Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen einen Festwert anzusetzen, soweit der Gesamtwert dieser Vermögensgegenstände für das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung ist. Die Vermögensgegenstände regelmäßig ersetzt werden und der Bestand und Gesamtwert nur geringen Schwankungen unterliegt. Ein Beispiel hierfür könnte das Sand- oder Kieslager eines Bauunternehmens sein. Wurde zu Beginn der Geschäftstätigkeit ein Bestand an Sand von 100 Tonnen für 1000 Euro erstanden, so können diese 1000 Euro fortwährend in der Bilanz angesetzt werden, wenn der Sandpreis und durch Nachkauf die Tonnage sich kaum verändern. Es ist jedoch alle 3 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen, damit festgestellt werden kann, ob Menge oder auch der Preis wirklich nur geringen Schwankungen unterliegen. Ebenso können gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden zu Gruppen zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden. Gemäß § 256 HGB kann bei gleichartigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens, wie zum Beispiel Getreide oder Sand, die Bewertung zu Durchschnittswerten nach dem sogenannten First-in-First-out-Verfahren, FIFO-Verfahren. Dieses unterstellt, dass die zuerst gekaufte oder hergestellte Menge auch zuerst verbraucht wird. Oder dem Last-in-First-out-Verfahren, LIFO-Verfahren. Dieses unterstellt, dass die zuletzt gekaufte oder hergestellte Menge zuerst verbraucht wird, vorgenommen werden. Fünftens, Grundsatz der Vorsicht. Es ist vorsichtig zu bewerten. Alle auch nur vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen. Selbst Risiken und Verluste, die zum Abschlussstichtag noch unbekannt waren, aber bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden, sind zu berücksichtigen. Gewinne hingegen sind nur zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Der hier vorgestellte Grundsatz der Vorsicht kann in das Realisationsprinzip, das Imparitätsprinzip und das Wertaufhellungsprinzip untergliedert werden. Gewinne dürfen dem Unternehmen erst zugeschrieben werden, wenn sie tatsächlich erwirtschaftet, das heißt realisiert wurden. Wir sprechen dann vom Realisationsprinzip. Das ist regelmäßig der Fall, wenn gegenüber einem Dritten eine Leistung, dieses kann zum Beispiel die Lieferung von Waren oder die Erstellung einer Dienstleistung sein, erbracht wurde und davon ausgegangen werden kann, dass der vereinbarte Preis oder eine sonst vereinbarte Gegenleistung für diese Leistung von dem Dritten gezahlt bzw. erbracht wird. Risiken und Verluste müssen hingegen schon berücksichtigt werden, wenn sie nur vorhersehbar, aber noch nicht realisiert sind. Diese Ungleichbehandlung von Gewinnen auf der einen und Risiken sowie Verlusten auf der anderen Seite wird als Imparitätsprinzip bezeichnet. Dieses der Vorsicht verpflichtete Prinzip führt jedoch dazu, dass kein vollständig realistisches Bild des Unternehmens gezeichnet wird, da es mögliche Risiken und Verluste hervorhebt, mögliche Gewinne jedoch unterschlägt. Das Wertaufhellungsprinzip besagt, dass auch Aufwendungen und Risiken im Jahresabschluss berücksichtigt werden müssen, die zum Abschlussstichtag noch nicht bekannt waren, aber über die das Unternehmen bzw. der Kaufmann vor der Aufstellung des Jahresabschlusses Kenntnis erlangt. Es dürfen hingegen keine Aufwendungen und Risiken berücksichtigt werden, die erst nach dem Abschlussstichtag, aber vor der Jahresabschlusserstellung erstanden sind. Da zwischen dem Abschlussstichtag und dem Aufstellen der Bilanz bis zu 6 Monate vergehen können, ist der Fall, dass am Stichtag unentdeckte Aufwendungen und Risiken vorhanden sind, diese jedoch bis zur Erstellung des Jahresabschlusses aufgedeckt werden, nicht unrealistisch. Sechstens, Grundsatz der Periodengerechtigkeit. Unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung sind Aufwendungen und Erträge dem Jahr zuzurechnen, in dem sie entstanden sind. Mit dem Grundsatz der Periodengerechtigkeit soll erreicht werden, dass Aufwendungen und Erträge unabhängig vom Geldfluss dem Jahr zugerechnet werden, in dem sie wirtschaftlich entstanden sind. Im Regelfall wird das erreicht, indem dem Jahr zugehörige Aufwendungen und Erträge sofort gebucht werden, wenn sie entstanden sind. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, zum Beispiel die Bildung von Pauschalwertberichtigungen am Jahresende für Forderungen aus dem aktuellen Jahr. Man weiß am Jahresende nicht, welche im aktuellen Jahr angefallenen Forderungen in nachfolgenden Jahren ausfallen werden. Diese Forderungen sind aufgrund ihrer Entstehung im aktuellen Jahr diesem auch wirtschaftlich zuzurechnen. Würde der Forderungsausfall aufwandswirksam in einem zukünftigen Jahr gebucht, so würde das Ergebnis dieses folgenden Jahres gemindert, obwohl die Forderung aufgrund ihrer Entstehung wirtschaftlich dem aktuellen Jahr zugerechnet werden muss. Das wäre eine Verfälschung des Ergebnisses im aktuellen zu hoher Erfolgsausweis und im folgenden Jahr zu geringer Erfolgsausweis. Um dennoch den Aufwand aus dem zukünftigen Forderungsausfall dem aktuellen Jahr zurechnen zu können und damit das aktuelle Jahresergebnis so genau wie möglich zu ermitteln, muss bereits zum Jahresende vorausgesehen, das heißt geschätzt werden, welcher Anteil der im aktuellen Jahr entstandenen Forderungen in Zukunft ausfallen wird, um, unabhängig von der Zahlung, den Aufwand des Forderungsausfalls dem Ergebnis des Jahres zuzuschreiben, dem die Forderungen wirtschaftlich zuzurechnen sind. Ein weiterer Aspekt betrifft Aufwendungen und Erträge, die nicht einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr zuzurechnen sind, sondern einem Zeitraum, der zwei oder mehrere Wirtschaftsjahre überspannen kann. Klassisch hierfür sind zum Beispiel Mietvoraus- oder Nachzahlungen für längere Zeiträume. Die Aufwendungen und Erträge sind unabhängig vom Zahlungszeitpunkt zeitanteilig auf die Wirtschaftsjahre zu verteilen, in denen die wirtschaftliche Leistung, im Beispielsfall die Anmietung bzw. Bereitstellung der Mietsache, angefallen sind. Es handelt sich hierbei um sogenannte Rechnungsabgrenzungsposten. Siebtens. Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Bewertungsgrundsätze, die auf den vorangegangenen Jahresabschluss angewendet wurden, sind für den aktuellen Jahresabschluss beizubehalten. Der Zweck des Grundsatzes der Bewertungsstetigkeit liegt vorrangig darin, Jahresabschlüsse aus verschiedenen Jahren vergleichen zu können. Das heißt konkret, dass zum Beispiel bei der Bewertung von gleichartigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens nicht in einem Jahr das LIFO, im nächsten Jahr das FIFO-Verfahren und im übernächsten Jahr das Festwertverfahren angewendet werden darf. Gleiches gilt im Übrigen auch für den Ansatz von Positionen in der Bilanz. Eine Ausnahme, das heißt der Wechsel der Bewertungsmethoden und auch der Ansatzmethoden, ist nur in Ausnahmefällen laut HGB zulässig. Um Vermögensgegenstände überhaupt bewerten zu können, ist zu Beginn ihrer Nutzung im Unternehmen ein Wert festzusetzen, mit dem diese erstmalig in der Bilanz aufgenommen werden können. Wir sprechen dann von der sogenannten Erstbewertung. Vermögensgegenstände können dabei gekauft oder selbst hergestellt werden. Gekaufte Gegenstände werden dabei mit den sogenannten Anschaffungskosten, selbst erstellte Gegenstände mit den sogenannten Herstellungskosten bewertet. Da Vermögensgegenstände im Laufe der Zeit an Wert verlieren, zum Beispiel durch Abnutzung, Alterung oder Beschädigung, können diese nicht immer mit dem ursprünglichen Wert in der Bilanz verbleiben. Es ist eine Folgebewertung vorzunehmen. Aus dem privaten Bereich ist völlig klar, dass ein gerade gekaufter Neuwagen mit einem anderen Wert belegt ist als ein 10 Jahre altes Auto mit kleineren Blechschäden oder sogar mit einem Motorschaden. Aus diesem Grund wird auch bei nahezu allen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens im Unternehmen ausgehend von den Anschaffungs- und Herstellungskosten fortwährend eine Wertminderung unterstellt. Diese Wertminderung wird im Rahmen von sogenannten Abschreibungen berücksichtigt. Bei den Abschreibungen wird zwischen planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen unterschieden. Die planmäßigen Abschreibungen betreffen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden planmäßig auf die Nutzungsdauer des Gegenstandes verteilt. Zweck dieser Vorgehensweise ist es, den Aufwand, der durch die Nutzung und damit den Verbrauch des Gegenstandes entsteht, nicht nur in einem Jahr, dem Jahr der Anschaffung oder Herstellung, gewinnbelastend zu erfassen, sondern die entstandenen Anschaffungs- und Herstellungskosten periodengerecht zu verteilen, sodass in jedem Jahr möglichst so viel an Aufwand zugeschrieben wird, wie der Gegenstand tatsächlich abgenutzt wird bzw. an Wert verliert. Hiermit wird dem Grundsatz der Periodengerechtigkeit entsprochen. Planmäßig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass im Voraus geplant werden muss, wann welche Wertminderung stattfindet. Da man bei Grundstücken jedoch davon ausgeht, dass die zeitliche Nutzung nicht begrenzt ist, werden hierfür auch keine planmäßigen Abschreibungen vorgenommen. Unabhängig davon, ob eine zeitlich begrenzte Nutzungsdauer vorliegt, muss bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens außer planmäßig abgeschrieben werden, wenn der Wert sich voraussichtlich dauerhaft mindert. Dauerhaft bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nicht zu vermuten steht, dass der Wert sich von dem Ereignis, das zur Wertminderung geführt hat, wieder erholt. Eine Ausnahme zur außerplanmäßigen Abschreibung von Vermögensgegenständen besteht beim Finanzanlagevermögen. Bei diesem dürfen außerplanmäßige Abschreibungen auch vorgenommen werden, wenn die Wertminderung voraussichtlich nicht dauerhaft ist. Da die außerplanmäßige Abschreibung keine Rücksicht auf die zeitliche Begrenzung der Nutzungsdauer nimmt, sind hiervon zum Beispiel ebenfalls Grundstücke betroffen. Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gibt es keine planmäßigen Abschreibungen. Abschreibungen sind jedoch vorzunehmen, wenn sich herausstellt, dass der Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag geringer ist als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Existiert kein Markt- oder Börsenpreis am Abschlussstichtag, aber gibt es einen geringeren Wert, der anderweitig herzuleiten ist, so ist auf diesen beizulegenden Wert abzuschreiben. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens inklusive des Finanzanlagevermögens nicht mehr bestehen, so darf der niedrigere Wertansatz nicht beibehalten werden. Es ist eine Wertaufholung oder Zuschreibung auf den ursprünglichen Wert, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der ohnehin vorzunehmenden planmäßigen Abschreibungen, vorzunehmen. Gleiches gilt für Abschreibungen auf das Umlaufvermögen. Ein geringerer Wertansatz darf nicht beibehalten werden, wenn der Grund hierfür entfallen ist. Ja, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge und wir werden uns in der kommenden Folge aus der Reihe Bilanzen mit der Ermittlung von Anschaffungs- und Herstellungskosten etwas näher befassen. Am Ende der Folge wollen wir noch einige Literaturhinweise geben. Die finden Sie zu den Themen Jahresabschluss und Buchführung in Hülle und Fülle. Wir können Ihnen unsere Bücher, die beim Verlag BOD Books on Demand erschienen sind, empfehlen. Und wenn Sie sich trotzdem noch unsicher sind, wie Sie lernen sollen, dann können Sie sich unsere Lern-App BWL Champion aus dem App oder aus dem Play Store runterladen und sich hier mit Themen des Jahresabschlusses und Buchführungs und allgemein zur gesamten Betriebswirtschaftslehre beschäftigen. Sie finden uns in den sozialen Medien auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook. Den Kanal BWL und Controlling Studium finden Sie auf YouTube oder auch als Podcast bei Spotify und allen gängigen Anbietern. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Am besten ist aber, Sie abonnieren unseren Kanal BWL und Controlling Studium. Dann verpassen Sie keine Folge. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.